Hallo zusammen, ich bin ganz erstaunt, dass es auch wirklich tat ist. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen, aber es sind knapp 20. Ich bin ganz erstaunt, dass man um 16.30 Uhr dann am Sonntag zu einer Frostcon noch zu so einem komischen Vortrag kommt. WLAN mit ESP Now, beziehungsweise als ich die Folien gemacht habe, habe ich dann das WLAN dann weggestrichen und Funk draus gemacht, weil das spiegelt die Sache eigentlich viel, viel deutlicher wider, was damit gemeint ist und was ich jetzt eigentlich erzählen werde. Also herzlich begrüßt. Ein paar Worte zu mir. Ich habe es ja schon teilweise jetzt angedeutet im Vorgeplänkel. Ich komme aus Brandenburg, Brandenburg an der Havel. Es gibt eine Stadt Brandenburg in Brandenburg, die nicht die Hauptstadt von Brandenburg ist. Die Hauptstadt von Brandenburg ist Potsdam. Und da komme ich her, arbeite da schon seit 30 Jahren bei einem Druckmaschinenhersteller, der hat ein Zweigwerk dort. Der Druckmaschinenhersteller, der ist ansässig in der Nähe von Heidelberg. Das sind jetzt genug Informationen, wo man jetzt recherchieren kann, was es für ein Druckmaschinenhersteller ist. Vielleicht nur einen Tipp, Bogen-Offset stellen wir her. Bogen-Offset-Maschinen. Ja, und da bin ich Softwareentwickler. Früher haben wir PPS-Systeme dazu gesagt, also Produktionsplanung und Steuerung. Heutzutage nennt man das MES-Systeme, Manufacturing Execution Systems. Die spannende Geschichte dabei ist, deswegen erzähle ich es auch, und dann kann man vielleicht auch ein bisschen auf mein Alter schließen. Gut, ich habe jetzt gesagt, ich bin schon 30 Jahre bei der Firma. Wir haben ein PPS-System oder ein MES-System selber geschrieben, 40 Jahre lang. Also ich bin dann irgendwann mal dazugekommen und schreibe da jetzt auch freudig mit oder habe mitgeschrieben. Habe deswegen, weil jetzt sind die Manager auf die Idee gekommen, oh, die Jungs, die das alles geschrieben haben, die gehen jetzt langsam in Rente. Also ich habe jetzt noch nominell 7 Jahre bis zur Rente. Meine Kollegen sind ähnlich alt. Wir sind 5, 6, 7 Leute, die sich da in diesem MES-System auskennen. Ist auch auf einer utopischen Hardware geschrieben. Früher nannte sich die Hardware Tandem Computing. Heute ist das HP Nonstop irgendwas. Keine Ahnung. Also auch eine utopische Hardware, noch in utopischen Datenbanken, utopische Sprachen. COBOL kann ich. Also wenn jemand einen COBOL-Job hat, ich mache gerne, wenn ich in Rente bin, mal dann so 10 Stunden die Woche Berater. Kein Problem. Und kam jetzt auf die Idee, ja, jetzt müssten wir mal was tun. Und jetzt löse ich mich im Prinzip selber ab. Die letzten 7, 8 Jahre. Wir haben jetzt ein großes MES-Projekt gestartet mit einem Software-Lieferanten, der 3 Kilometer weiter von dem Hauptsitz meiner Firma sitzt, SAP, und wir wollen SAP einführen, was sehr, sehr schwierig ist, weil man muss natürlich dazu wissen, wenn man 40 Jahre lang ein MES-System schreibt, dann ist das zu 120% an die Prozesse dieses Werkes, dieses Konzerns angepasst und implementiert. Da ist der goldene Haken, die 120%-Lösung, und ein Anwender muss nur mit dem Finger heben, dann wurde da irgendwas noch hinzugefügt und gemacht und getan und irgendwelche Use Cases noch realisiert. Und das ist jetzt, das rächt sich jetzt natürlich. Das Management sagt, ja, wir wollen wieder auf Standardprozesse zurück. Definiert man den Standard neu oder sagt den Anwendern, ja, okay, er kriegt jetzt 60%-Lösung und damit müsst ihr leben die nächsten 40 Jahre. Das ist so schwierig. Wir sind jetzt gerade so, wir haben so eine Voruntersuchung gemacht. Wir sind eigentlich im Realize, aber wir sind uns auch noch nicht so ganz sicher, ob es das schon wirklich Realize ist. Okay, das so zu meiner beruflichen Geschichte. Privat Brandenburg, Brandenburger Linux User Group. Wir sind so ein gemeinnütziger Verein. Uns gibt es auch schon seit, keine Ahnung, fast 20 Jahre, glaube ich. Kommt das hin? Nee, so lange nicht. Doch, kommt hin. Und haben auch mal 9-mal den Brandenburger Linux Infotag gemacht, falls das irgendjemand schon mal irgendwo gelesen hat, drüber gestolpert ist. Ich war einer der Mitorganisatoren. Wir haben es nur 9-mal gemacht. 2022 haben wir überlegt, den 10. zu machen, weil das wäre der 10. 10 Jahre nach dem 9. Leider kam Corona dazwischen und deswegen haben wir es nicht gemacht. Und jetzt suchen wir irgendwie so eine neue Metapher, wie man den 10. nochmal verkaufen kann. Also wenn jemand eine Idee hat, Aber wir machen bloß noch ein einzigen, also weil den Aufwand, den man dazu treiben muss, ist extrem. Und wir sind nur so ein Team von 5, 6, 7 Leuten, die da was reißen könnten, wollten, tun. Das Bild, ich hatte vorhin schon gesagt, ich war im Baltikum vor 2, 3 Wochen, ist an der heißen Grenze. Und zwar ist das in Litauen. Da sind wir mit dem Boot Kurische Nehrung. Kennt jemand die Kurische Nehrung? Das ist so eine Landzunge an der Ostsee. Dahinter ist ein Haff und dahinter kommt dann das Festland. Deswegen Kurische Nehrung. Und diese Kurische Nehrung ist 100 Kilometer lang. Und bei 50 Kilometern fängt Russland an. Also Litauen auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, deswegen sage ich, ich war da an der heißen Grenze gewesen. Also in der heutigen Zeit ist es ja auch die heiße Grenze. Also das ist ja wirklich NATO zu Russland-Grenze. Interessanterweise gab es dort keine Schiffe von den Russen, die da aufgepasst haben. Der Kapitän, mit dem wir da gefahren sind, hat gesagt, naja, heute hatten wir Glück gehabt, aber wenn da welche fahren, dann müssen wir die tatsächlich mit Funk anmelden, dass wir jetzt kommen mit 15 Leuten und da mal ein bisschen Sightseeing machen. Kurische Nehrung ist aber übrigens auch noch deswegen interessant, da gibt es auch die zweitgrößte Wanderdüne Europas. Also herrliches Gebiet, wenn man mal Zeit hat, wenn man mal Lust hat, man muss sich nicht diese Grenze angucken, aber man kann sich das Baltikum angucken, auch die Kurische Nehrung vor allen Dingen angucken. Und ich habe da 2 tolle Wochen erlebt. Wir haben Wanderurlaub gemacht, ich und meine Frau, und das war voll cool. Also da sieht man wirklich noch unberührte Natur. Das hängt so an der Geschichte von diesen 3 baltischen Ländern irgendwie zusammen. Gut, da spielt auch Korruption und Geld eine große Rolle, aber irgendwie diese Naturschützer, die konnten sich irgendwie durchsetzen. Und da gibt es ganz viele tolle Naturschutzgebiete, wo man toll wandern kann, wo man nochmal Natur pur erleben kann, also ganz toll. Gut, aber das nur so nebenbei. Fragen könnt ihr so zwischendurch stellen. Wenn ich sie beantworten kann, dann beantworte ich sie auch. Ansonsten fangen wir mal mit dem Vortrag an. Ich werde die Folien dann übrigens auch online stellen. Du musst jetzt nicht jede Folie fotografieren, wenn du unbedingt möchtest, kannst du. Aber ich werde sie online stellen. Wahrscheinlich heute Abend im Hotel wirst du dann machen. So, Motivation. Warum ESP Now? Warum habe ich mich damit beschäftigt? Wer mir so ein bisschen kennt, ich tingle ja so ab und zu mal durch diese Linux-Konferenzen, Frostcon, CLT, Kilux, hatte ich auch mal letztens irgendwann mal was gemacht. So ein Thema, was ich immer wieder mal so alle 5, 6, 7 Jahre beackere, sind Sensoren, Wetteraufzeichnungen. Und das ist jetzt mal so ein Beispiel, was ich da so aufnehme, das, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. 24 ist aktuell sogar. Nee, Quatsch. Ja, ist auch egal. Egal, da wird uns mal, 23, hier wird uns mal sehen. So, okay, 23. Und das Problem, was ich dabei immer habe, sind Sensoren, die da irgendwo im Garten sind, wo keine Stromleitung ist. Also der da ist dann so, dass da hängt da immer so meine Wetterstation. Und meine Frau sagt dann immer, wenn ich dann mit dem Spaten an der Hand stehe und sage, jetzt müsste ich doch mal eine Stromleitung dahin backen. Und sie sagt, der Rasen, der kannst du nicht machen. Ja, und dann muss ich mir immer irgendwas überlegen. Und mittlerweile ist das jetzt die 3. Evolutionsstufe ESP Now, von der ich heute ein bisschen erzählen werde. Ich habe immer so das Problem, das sieht man hier auch immer toll an diesen Kurven, diese grauen Stellen oder die schwarzen Stellen, bis auf diese schwarze Stelle, die hat da eine Ursache. Ja, da habe ich mal vergessen, die Akkus zu wechseln. Diese Module sind zwar mit einem Mini-Solarmodul ausgerüstet, die den Akku, wenn mal Sonne scheint, mitladen. Aber trotzdem reicht das dann immer. Reicht das nicht, vor allen Dingen dann, wenn es kalt ist. Ja. Die große Lücke kommt noch zustande, da ist der Lichtsensor mal ausgefallen. Aber man sieht immer so ab und zu mal in so einem Histogramm, in der Heatmap, das sind Heatmaps, so übers Jahr, da gibt es immer graue Stellen, da habe ich einfach vergessen, den Akku mal wieder zu wechseln oder der ist down gegangen oder was auch immer. Und das sind so diese 3 Evolutionsstufen, die ich da so durchgangen bin oder durchschritten bin. Es hat mal irgendwann angefangen vor 12, 13 Jahren, glaube ich, mit einem Atmega 328 und so ein RFM-12-Modul, also ISM-Band, 433 MHz, ist dann irgendwann mal kaputt gegangen. Und es ist übrigens nur der Sender, der Empfänger, der da zu sehen ist. Den Sender habe ich schon gar nicht mehr gefunden, um das Bild zu machen. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, okay, nimmst einen ESP32866 mit der tollen weißen V-Linie, dann brauchst du ja auch gar keinen Kopf drüber machen, irgendwie so Protokolle zu switchen, Gateway oder hast du nicht gesehen, kannst ja gleich MQTT schicken und dann, was weiß ich, keine Ahnung, gemacht. Das ist, so sieht es dann ungefähr aus. Man muss sich jetzt hier nur noch die Solarzelle dazu denken, die dann, wenn Sonne scheint, diese Akkus da auch belädt. So ungefähr sieht das aus. Aber in dem Bild davor hat man nun schon gesehen, ja, es gibt immer trotzdem noch Aussetzer. Man vergisst, und vor allen Dingen diese Aussetzer kommen dann auch immer, wenn es kalt ist und Schnee liegt und Winter ist und keine Ahnung ist. Und dann hat man keinen Bock, da im Garten da irgendwo rumzutun und den Akku zu wechseln. Und deswegen reden wir heute über eine dritte Evolutionsstufe, ESP Now. Also was werde ich ein bisschen erzählen? Ich werde nochmal diese zweite Stufe ein bisschen beleuchten, die über normales WLAN geht, und dann werden wir uns ganz konkret über ESP Now unterhalten, was das ist, die Parameter, die Randbedingungen, ein paar Implementierungsbeispiele und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Genau, also die zweite Stufe sah ungefähr so aus. 2020, als ich das gebaut hatte, da hatte ich auch viel Zeit gehabt, genau, 2020, Corona. In meiner Firma gab es auch noch Kurzarbeit zu der Zeit. Hatte ich viel Zeit gehabt und habe mich mit dem Zeug mal beschäftigt und habe da auch noch ein paar Messungen gemacht. Die kommen dann gleich auf der nächsten Folie oder auf den nächsten folgenden Folien. Also ich habe das relativ intensiv betrieben, das Thema. Habe also so ein Sensormodul aufgebaut auf Basis eines ESP8266 als Mikrocontroller. Habe MQTT darüber gemacht, diverse Sensoren angeschlossen und wie schon gesagt, die Stromversorgung über Akkus und einem Solarpanel. Und was ich gleichzeitig gemacht habe, war, dass ich den Strom über die Zeit gemessen habe. Also wie viel Strom verbraucht über die Zeit dieses ESP-Modul in den verschiedensten Zuständen. Das ist das Setup, mit dem ich das gemacht habe. Also ich habe so ein INA 21.9 genommen. Das ist so ein Strommessschaltkreis. Kennt den jemand? Soll ich irgendwas dazu erzählen? Also das, eigentlich ist es ein Spannungsmesser, aber über einen 0-Ohm-Widerstand oder über einen Schandwiderstand kann man dann eben halt den Strom messen. Man muss das eben im Prinzip in diesen Stromkreis reinschalten und dann kriegt man eine äquivalente Spannung raus und dann kann man darüber den Strom messen. Das so. Und Zeit ist ja auch interessant, wann wie viel Strom in welchen Intervallen welcher Strom verbraucht wird. Da habe ich dann im Prinzip die Firmware von diesem Modul hier, also das eigentliche Sensormodul, habe ich interessante Zeitpunkte identifiziert und in der Firmware dann im Prinzip dann so ein PioPort getockelt, was man dann im Prinzip abgreifen kann. Und dann kriegt man so eine Kurven. Ja, Auswertung noch über ein Raspberry, also die Werte und die Zeitpunkte, und dann mit ein bisschen GNU-Plot-Magic kriegt man dann so eine Kurven raus. Und da sieht man dann ganz toll, das Blaue ist der Stromverbrauch, die Stromstärke oder der Strom, der gerade fließt. Das war so eine Millisekunde Auflösung, ist das ungefähr, habe ich hingekriegt mit meinem Setup. Und diese roten Striche, das sind diese Zeitpunkte, die ich in der Firmware, wo ich dann dieses Pio-Pin getoggelt habe. Das ist dann eben halt wirklich tatsächlich hier wird er angeschaltet. Kommen wir dann gleich auf die nächsten Folien auch noch. Die Sensoren werden oder WLAN-Modul wird erstmal ausgeschaltet. Sensoren werden initialisiert, messen irgendwas, WLAN, bla 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 und so weiter. Das sind so diese prägnanten Zeitpunkte. Und interessant ist eben halt, wie viel Strom wird da irgendwo verbraucht. Und fangen wir gleich mal mit der ersten Geschichte an. Mit dem Abschnitt 4 und 5, das ist dieser und dieser hier, geht 600 Millisekunden ungefähr lang. Stromverbrauch ist zu 15, 22 Milliampere, das ist doch alles im Rahmen. Und das ist im Prinzip die Initialisierung. Du schüttelst mit dem Kopf, 15, 20 Milliampere, wenn du das ausrechnest auf so einen Akku, kommst du dann monatelang. Ich muss dazu aber auch noch sagen, ach so, das habe ich gar nicht gesagt. Der war natürlich im Deep Sleep gewesen. Weckt jede fünf Minuten auf, macht da irgendwas und geht dann wieder im Deep Sleep runter. Also diese 15 Milliampere hier, die fließen wirklich nur zu diesem Zeitpunkt und dann war es das. Ja? Also habe ich vergessen zu erzählen. Also die fließen nicht ständig. Ja? Ja, genau. Also die Frage war, alle fünf Minuten werden die Daten geschickt? Ja, genau. Ich hätte sie auch aufpuffern können, irgendwo im RTC oder irgendwas, der Speicher, der erhalten bleibt im Deep Sleep, habe ich aber nicht gemacht. Es wird wirklich Sensoren gemessen, am WLAN angemeldet, per MQTT geschickt. Und dann sieht man hier übrigens auch, dann geht es auf 0 Milliampere oder 0, irgendwas Milliampere runter und verbraucht dann so gut wie kein Strom. Was meinst du mit TLS?
Also
ja,
MQTT ohne TLS gesichert.
Ja, also reines verschlüsselt, ja, genau. Gut, 4 und 5 waren wir jetzt. Also das sind so diese beiden Bereiche. Was interessant ist, da hatte ich auch bei der Geschichte, das werden wir dann auch nachher dann nochmal sehen, es kommt schon drauf an, gerade jetzt bei den Sensoren, diese Zeitspanne. Erstens, was sind das für Sensoren? Also ich hatte zum Beispiel bei der Geschichte einen Sensor, da musste erst, ich weiß jetzt gar nicht, war glaube ich für die Luftfeuchtigkeitsmessung, musste erst ein Heizdraht angeheizt werden. Dauert ein bisschen. In der neuen Geschichte habe ich so einen Sensor nicht mehr drin. Und also es ist abhängig von der Hardware, wie lange diese Initialisierung und die Messung auch dauert. Und es ist auch abhängig von den Bibliotheken, die man verwendet. Also ich hatte eine Bibliothek, da waren, ich nenne die immer Angst-Delays, drin gewesen. Also statt irgendeinen Interrupt auszuwerten von irgendwas, hat er immer Delay 100 reingebaut. Ja? Und dann kommen natürlich so eine Zeiträume da rein, wo man sich fragt, ja, okay, was soll jetzt der Blödsinn? Und dann guckt man in den Quelltext rein und sieht, okay, Delay 100 und guckt mal im Datenblatt. Na, eigentlich könnte man auch diese Situation anders abfragen. Ja? Irgendeinen Interrupt auslösen oder irgendeinen PIN auslesen oder irgendeinen Status vom Sensor auslesen. Nee, der hat einfach die Angst-Delays drin. Und das ist so eine Geschichte, die ich bei der Geschichte gelernt habe. Einmal hardwareabhängig und einmal von den Bibliotheken abhängig. Und wir werden sehen, bei der ESP-Now-Variante habe ich auch nochmal andere Sensoren verwendet. Da ist dieser Zeitraum auch nochmal extrem kürzer geworden. So, jetzt machen wir einen kleinen Ausflug. Also das war jetzt reine Hardware gewesen. Jetzt geht es ja darum, ich muss mich an einem Access Point mit dem ESP anmelden. Ich brauche eine IP-Adresse. Kommt vielleicht auch noch DHCP ins Spiel. Ich muss mich an einem Access Point, IP-Adresse, DHCP vielleicht. Ich muss mich an einem NQTT-Broker anmelden und ich muss auch noch was senden. Deswegen mal dieses OSI-7-Schichten-Modell mal ein bisschen aufgezeigt. Wer kennt das nicht? Gut. Also das ist ja hier so diese Hardware-Schicht. Ja, könnte ja sein, dass ein paar Leute das nicht kennen. Es ist ja so ein 7-Schichten, ist das ja, um das immer weiter zu abstrahieren, um immer weiter Hardware anzudocken und nicht speziell zu schreiben oder Programme zu schreiben, Treiber zu schreiben, Dienste zu schreiben, die speziell sind, sondern deswegen hat man dieses 7-Schichten-Modell aufgestellt. Ich will es jetzt auch nicht allzu weit ausdehnen. Wenn man auch Student ist oder wenn Student war, dann wurde man bestimmt auch damit ein bisschen genervt. Ich will nur auf zwei Dinge eingehen. Einmal diese physische Bitübertragung, je nach Medium. Also da spielt dann tatsächlich eine Rolle, ob es WLAN ist, ob es Tokenring ist, also wirklich die Hardware, der Draht oder was auch immer und diese Sicherungsschicht. Ja, die Segmentierung des Bitstroms, diese Prüfsummen und da findet man dann auch plötzlich auch diese Standards für WLAN wieder. So, darüber aufsetzend gibt es dann eben halt IP, TCP, UDP in der vierten Schicht, Sitzungsschicht, dann wird dann ausgehandelt, wer darf jetzt und wer darf nicht und so weiter. Und dann gibt es noch irgendwie so eine Abstraktionsschicht, also diese Darstellungsschicht, dann wird dann nochmal irgendwas konvertiert, teilweise gepackt und entpackt auch und ganz oben diese Anwendungsschicht, die eigentliche Anwendung. So, und jetzt muss man sich aber auch vorstellen, dass das läuft nicht alles auf dem kleinen Chip ab, sondern wenn ich jetzt zu einem Access Point gehe und mich da anmelden will, dann spielt ja schon mal der Access Point eine Rolle. Wie schnell ist der? Ist er gut konfiguriert? Keine Ahnung. Ja? Und das geht ja immer weiter. Ja? Bis zum DNS-Server, bis zum DHCP-Server, bis zum MQTT-Broker. Es spielen ja auch noch andere Dienste eine Rolle, die gar nicht auf dieser Hardware laufen. Ja? So, das jetzt mal so ein bisschen in Erinnerung. Wenn es Fragen gibt, Fragen stellen. Aber soweit wollte ich gar nicht drauf eingehen. Ich wollte eigentlich nur dieses Bild zeigen, weil es gibt dann gleich noch ein anderes Bild, wo dann plötzlich dieser Aha-Effekt kommt. Ja, also merkt euch mal diese beiden Schichten und die da, ja, okay, was machen die? Ist alles schick. Ja? WLAN-Authentifikation. Wie bitte?
WLAN-Authentifikation. Was hast du benutzt?
Kommen wir gleich. Gibt's keine. Bei ESP, no. Okay. Die Frage war WLAN-Authentifizierung, was ich da benutzt habe. Es gibt wirklich keine, oder zumindest nicht so, wie man es sich jetzt vorstellt. Gut, aber einfach mal im Hinterkopf behalten. Und okay, dann gehen wir mal weiter. Weil, jetzt kommt es nämlich. Abschnitt 6, der da. 1200 Millisekunden habe ich damals bei diesem Modul gemessen. Wobei ich aber nicht weiß, was diese 900 Millisekunden sind hier. Das konnte ich nicht rauskriegen. Das muss irgendwas ESP-internes sein in der Firmware, weiß ich nicht. Aber auch vollkommen uninteressant. Auf jeden Fall ist es eine extrem große Größe. Also auch wenn man diese 900 Millisekunden abzählt, komme ich immer noch auf 300 Millisekunden irgendwo, die er bei einem Stromverbrauch von über 80 Milliampere, also eigentlich 80 Milliampere, das ist jetzt irgendwie so eine konstante Größe, weil ich habe ja gesagt, ich habe mit einer Millisekunde abgetastet. Da sind natürlich Spannungsspitzen, Stromspitzen drin, die bis 300 Milliampere, glaube ich, gehen bei einem ESP. Die sind ja jetzt schon alle weggeglättet irgendwie bei der Abtastrate. Aber das ist genau die große Größe, die auch den Batterieverbrauch genau. Und da spielen dann eben tatsächlich, ich habe dann auch schon Optimierungen gemacht. Ich hab dann mir den letzten Access Point, die MAC-Adresse gemerkt und den Kanal mit den letzten Access Point, habe den auf dem RTC gebracht, damit er, wenn er wieder aufwacht, genau erstmal diesen Access Point wieder ansteuert, wenn er da ist und all so eine Geschichten. Habe mit harten IP-Adressen gearbeitet, damit auch gar ja nicht irgendein DNS oder DHCP-Server ins Spiel kommt, aber trotzdem kommen diese Zeiten zustande. Ja. Gut. Frage?
Ja, könnte sein, dass der Access Point dann
irgendwas Komisches tut? Nee, definitiv nicht. Der Access Point ist das Stückchen hier.
Oder ist das halt erstmal Sender?
Also keine Ahnung, was diese 900 Millisekunden. Also ich hatte diesen Vortrag schon mal vor 3-4 Jahren gehalten, über genau dieses Sensormodul. Und da meinte irgendjemand, ja, da ist irgendwas in der Firmware von Expressive drin, was da auf der zweiten CPU läuft und keine Ahnung. Was auch immer. Aber ist ja jetzt auch vollkommen interessant, weil es gibt ja, gehen wir erstmal noch weiter. Also das war jetzt eigentlich nur das Access Point anmelden, die eigentlichen Daten verschicken per MQTT ohne Authentifizierung auch, also ohne Verschlüsselung. Jetzt in dem Fall dauert nochmal 21 Millisekunden, das ist dieser Abschnitt 7 und 8. Bei dem einen meldet er sich an und bei der 8, das sind dann bloß noch ein paar Millisekunden, sendet er dann tatsächlich die Daten. Und das Senden, da sieht man es dann auch tatsächlich, da geht es dann auch wirklich hoch bis 130 Milliampere, wo aber auch schon wieder diese Spitzen abgeschnitten sind. Und da spielen dann auch so eine Geschichten eine Rolle, mit welchem Quality of Service man arbeitet bei MQTT. Also es gibt ja 0.1.2, bei 0 wird einfach nur geschickt und der Empfänger muss sehen, dass er ihn wirklich bekommen hat. 1 bedeutet dann, glaube ich, nochmal eine Rückantwort und bei 2 ist dann wirklich die Sicherung da, dass er auch wirklich angekommen ist. Da geht dann 2 oder 3 Mal im Telegrammverkehr hin und her. Und das würde natürlich auch nochmal diese 8 vor allen Dingen verlängern. Ich mache hier habe Quality of Service 0 gemacht, aber trotzdem kommen in der Summe anmelden an den Broker und senden trotzdem 21 Millisekunden zustande. Gut, was sind die Erkenntnisse? Also hatten wir eigentlich jetzt schon kurz gesagt, Sensoren Optimum gefunden, dann ist es eine feste Größe. Da spielt die Hardware eine Rolle, die Bibliotheken, die man verwendet, eine Rolle. Aber wenn man das einmal auf den richtigen Stand bekommen hat, dann ist es eine relativ konstante Größe. Kann man auch an Versuchsreihen machen. Ich habe dann wirklich Versuchsreihen 10, 20, 30 Mal gemacht. Das ist immer eine konstante Größe, plus minus ein paar Millisekunden, aber spielt ja keine Rolle. Und ja, und die zweite Erkenntnis ist natürlich, wozu brauche ich das ganze Wi-Fi-Geraffel und TCP-IP-Geraffel? Weil 100, also 1,2 Sekunden relativ hoher Stromverbrauch trotz Optimierung, wozu? Ja? Und die Lösung, über die wir heute uns ein bisschen halt unterhalten werden, ich habe eine halbe Stunde schon ein Vorgeplänkel verquatscht, ist ESP-Now. Okay. Entwickler, Expressive Systems, also auch die Leute oder die Firma, die auch den ESP 82, 66, ESP 32 und dieses ganze Ökosystem dort entwickelt haben und herstellen. Es ist ein proprietäres, drahtloses Kommunikationsprotokoll. Kann man auf beiden Chips machen, auf beiden Generationen, 82, 66 und ESP 32. Die Programmierung, ich werde dann nachher in dem Beispiel nur für 82, 66 zeigen, unterscheidet sich zum 32 ein bisschen, aber nur marginal. Die Schritte, die man durchgehen muss, sind die gleichen. Die Parameter, die man übergeben muss, sind ein bisschen anders. Es ist ein Peer-to-Peer-Kommunikationsprotokoll, also Gerät zu Gerät. Und es ermöglicht eben halt eine stromsparende, schnelle, bla bla bla, ohne weitere Infrastruktur, also ohne Access Point, ohne einen DHCP-Server, ohne ein irgendwas, ohne nichts, also gar nichts. Die Geräte unterhalten sich untereinander selbst. Also ich brauche keinen Access Point, keine WLAN-Infrastruktur oder sonst was. Brauche ich alles nicht dazu. So, und jetzt nochmal das Bild. Und damit fällt das hier alles weg. Also wir bewegen uns bei ESP-Now wirklich so auf diesem Level hier. Also das ist noch übrig geblieben vom Schichtenmodell. Und darauf ist ESP-Now. Es wird im Prinzip die Hardware benutzt von einem ESP, aber vollkommen anders angesprochen. Also das Einzige, was wirklich übrig bleibt, ist dieser WLAN-Standard hier unten. Also was weiß ich, diese 2,4 Gigahertz hast du nicht gesehen, in Kanälen aufgeteilt und dann war es das. Und alles, was da drüber ist, ist implementiert in die Libraries, die von Expressive kommen. Also als ich diese Bilder, ich habe sie extra dann nochmal reingenommen, ich fand diesen grauen Kasten dann schon irgendwo beeindruckend und dachte, ja, okay, deswegen passiert es auch so und deswegen ist es auch so schnell. Und wie schnell es ist, werden wir gleich sehen. Aber nochmal ein paar Kennzahlen. Also Datenrate, die man übertragen kann, sind 1 Megabit pro Sekunde. Die Reichweite ist so eine Geschichte. Also wenn man die ESPs mit dieser Leiterplattenantenne nimmt, kommt man nicht 5 Meter weit. Wenn man den Empfänger mit einer Antenne ausrüstet, dann sind es vielleicht 20 Meter. Besser ist, man nimmt 2 Antennen, also für Sender und Empfänger. Das habe ich dann auch letztendlich gemacht. Und dann kommen auch wirklich diese 200 Meter zustande. Oder vielleicht, wenn man noch bessere Antennen nimmt mit mehr Gewinn, kommt man vielleicht sogar noch weiter. Aber für meine Sensorgeschichten reicht das. Man kommt auch durch Wände und alles gut. Sehr geringe Latenzen. Also wenn da was gesendet wird, dann ist es wirklich so, wie es da steht, im 1 bis 5 Millisekunden Bereich. Stromverbrauch ist gering, klar. Weitere Einschränkung, 250 Byte Nutzdaten kann man nur übertragen mit einem Paket oder mit einem Sendevorgang, sagen wir mal so rum. Paketieren tut er ja nochmal selber intern, aber 250 Byte pro Aufruf senden kann man maximal verschicken und maximal 20 Kommunikationspartner dürfen in diesem Netz sein. Das relativiert sich nochmal, wenn man Verschlüsselung macht, also man kann auch verschlüsseln, dann steht in der Literatur so, dann sollte man nicht mehr als 6 Kommunikationspartner nehmen. Gut. Ja. Ja, genau, 6 Geräte. Und zwar in der Topologie. Deswegen jetzt diese Folie. Also man muss Also das sind so die Möglichkeiten, die man so in der Netzwerktopologie zur Verfügung hat. Also einmal unidirektional, das heißt also, es gibt einen Sender. Ein Gerät ist entweder der Sender und das andere Gerät der Empfänger. Also unidirektional, nur der Sender kann zum Empfänger senden. Das wäre die einfachste Kombination, Sender zu Empfänger. Es gibt dann aber auch die Geschichten, ein Sender zu mehreren Empfängern und mehrere Sender zu einem Empfänger. Da kommen wir nachher bei den Beispielen dazu. Wie überhaupt identifiziert wird, zu welchem Empfänger da gesendet wird. Könnte man sich aber jetzt hier schon irgendwo, ja, in der Schicht passiert das, die MAC-Adresse spielt da nämlich eine Rolle vom Empfänger. Und es gibt auch noch eine zweite Topologie, wo man dann aber ein bisschen mehr programmieren muss. Man kann auch die Firmware so implementieren, dass er umschaltet zwischen Senden und Empfangen, also die Rolle umschaltet und dann kann er einmal Sender, einmal Empfänger sein, das gleiche Gerät. Und dann kriegt man im Prinzip einen bidirektionalen Topologie hin zwischen mehreren Geräten oder zwischen zwei Geräten. Also dann wirklich tatsächlich kann man, wenn man es so weit treiben will, wirklich jedes Gerät kann Sender, Empfänger sein, also eigentlich wie einem richtigen Netzwerk. Ja. Mit der Einschränkung, es können nur 20 maximal sein und so weiter. Gut. Fragen bis hierher, das sind so ein bisschen die Kennzahlen, Topologie, wie man es anwenden könnte oder was man damit machen könnte. Nehmen wir den. Anwenden. Also es gibt eigentlich nur eine Bibliothek von Expressive, die in dem SDK mit vertrieben wird, oder ich glaube, es wird zu einem extra Zweig, weiß ich gar nicht. Die ist in C geschrieben. Das kann man natürlich benutzen, wenn man Hardcore programmieren möchte. Und alles andere, was jetzt hier drunter ist, so Arduino oder C++, will jetzt keinen Streit hervorbrechen, ob Arduino C++ ist und umgekehrt. Also einigen wir uns mal auf Arduino. Das sind eigentlich nur Wrapper für diese Expressive-Bibliothek. Ja? Weil es ein proprietäres Protokoll ist. Ja, es ist nicht offengelegt, hundertprozentig. Es gibt auch Wrapper für MicroPython. Hat schon mal ESPs jemand mit Lua programmiert? Ich habe es deswegen ausgeführt, weil damit habe ich meine allerersten ESPs programmiert. Ich habe auch mal irgendwann mal einen Vortrag darüber gehalten und das war für mich auch mal der Ansatz, mich mit Lua zu beschäftigen. Voll coole Geschichte. Was ist Lua? Machen wir jetzt nicht. Eine Programmiersprache, eine Skriptsprache ist es eigentlich. Aber stimmt nicht ganz. Ich glaube, da ist ein Byte-Compiler dazwischen und eine Programmiersprache. Findet man immer noch auch für ESPs, gibt es eine Webseite. Ja, muss man einfach mal suchen, Lua für ESPs. Dafür gibt es eigentlich alles Wrappers. Wrapper, keine Ahnung, ob es da jetzt noch mehr gibt. Das sind so jetzt die gängigen, von denen ich es wusste, beziehungsweise die ich gefunden habe. Gut, jetzt kommen ein paar Implementierungsbeispiele, wie man das anwendet. Ich mache es erstmal nur mit Arduino. Versteht vielleicht jeder irgendwo an jeder Stelle an jeder Stelle, genau. Und das sind so die Randbedingungen für diese Implementierungsbeispiele, die ich jetzt in der Folge zeige. Also es gibt immer nur einen Sender, einen Empfänger. Also der Sender ist das Sensormodul und der Empfänger ist eben halt der Empfänger, klar. Und der Sender sendet eben halt die Daten über ESPNode zum Empfänger und nur unidirektional. Also es gibt keine Rückantwort oder eine Rückantwort gibt es schon, die man auch abfragen kann. Aber der Empfänger sendet jetzt nicht noch irgendwas anderes wieder zurück, sondern wirklich unidirektional. Der Sender ermittelt die Messwerte und schickt die zu dem Empfänger. In den Beispielen wird nur ESP 8266 betrachtet. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt auch für ESP 32 diese Bibliotheken. Die Aufrufe der Funktionen sind ein bisschen anders, aber eigentlich, wenn man das Prinzip verstanden hat, ist es genau das Gleiche in der Reihenfolge und was man machen muss. In meinem Git-Repository mit der Adresse, da sind diese vollständigen Quelltexte mal zu finden. wen es interessiert. Und es sind jetzt auch nur Codebeispiele, die mit Sicherheit nicht funktionieren werden. Aber wenn man eine vollständige API-Referenz mal haben will, ich habe mal zwei Adressen rausgesucht. Das eine ist, glaube ich, die offizielle hier von Expressive. Und diese Webseite fand ich auch nicht ganz schlecht. Ist zwar keine vollständige Referenz, aber das ist so mit ein paar guten Beispielen hinterlegt. Mal dort kann man sich das noch mal ein bisschen genauer angucken. Okay, wie sieht so ein Sender aus? Ich habe jetzt mal dieses ganze Gedönse Sensoren auslesen und so mal einfach nur weggelassen, sondern nur die Geschichten jetzt mal auf diese Folie gebracht, die für ESPNOW wichtig sind. Also einmal muss man vorher das Arduino oder C++, also man muss zwei Bibliotheken reinziehen. Dann kommt eine Geschichte, die sehr wichtig ist, hatte ich vorhin auch schon angedeutet. Der Empfänger, zu dem man was schickt, wird durch die MAC-Adresse identifiziert. Also man schickt etwas zu einer MAC-Adresse über Funk. Deswegen steht die MAC-Adresse des Empfängers hier drin. Ja? Und es wird über einen bestimmten Wi-Fi-Channel gemacht, der ist jetzt hier auch mit definiert. So, und dann noch eine zweite Geschichte, die auch relativ wichtig und auch nutzbringend ist. Eine Definition einer Prozedur, die ausgeführt wird, wenn was gesendet wird. Ja, genau. Okay, also das sind so das Vorgeplänkel, MAC-Adresse, Channel festlegen und die Callback-Funktion fürs Senden. So, und dann geht es eigentlich schon los. Diese 4-5 Schritte muss man machen und dann war es das. Also man muss den Chip in den Wi-Fi-Station-Mode bringen. Man initialisiert ESPNOW, das ist diese Zeile hier. Man kann da auch noch eine Fehlerbehandlung machen, wenn man lustig ist. So, und dann legt man im Prinzip die Rolle des Gerätes fest, auf der diese Firmware läuft. In dem Fall ist es der Sender, heißt Controller dort als Define. Also man legt die Rolle des Gerätes fest, in dem Fall ja den Sender. Man definiert die Callback-Funktion, die da oben ist. Also referenziert die. Und dann sagt man, okay, ich will es da hinschicken über den Kanal. Also diese MAC-Adresse zu dem Slave über den Kanal. Und wenn man verschlüsseln möchte, ist das Passwort und das ist die Länge des Passwortes bei einem ESP8266. Da unterscheiden sich dann übrigens auch unter anderem auch der 3266 und die 32 in der Implementierung. Beim 32er gibt es dann noch ein paar mehr Geschichten, die man da machen kann. Aber das ist hier, wenn man es braucht, Passwort und Passwortlänge. So, und dann schickt man die Daten. Die Daten stehen hier irgendwo auf Sensor-Values, mit dem Pointer referenziert, die Länge nochmal angegeben und dann werden sie geschickt. Und wenn die erfolgreich geschickt wurden oder die wurden rausgeschickt, springt dann diese Funktion hier um. On Data Send. Ich kriege noch die MAC-Adresse mit, zu wem ich gesendet habe und einen Status, ob das erfolgreich war oder nicht. Da kann ich jetzt im Prinzip die Fehlerbehandlung machen oder sagen, okay, wenn jetzt die Daten erfolgreich geschickt wurden im Falle des Sensormoduls, könnte ich jetzt sagen, okay, ich schicke es in Deep Slave und dann war es das. Ja, deswegen ganz interessant oder ganz wichtig, diese On-Data-Send-Funktion. Das ist der Sender und der Empfänger. Sieht natürlich ähnlich aus. MAC-Adresse, Kanal, wieder eine Funktion, Callback-Funktion. Und zwar, wenn er Daten bekommt, kann ich diese Callback-Funktion registrieren. Wenn Daten sind, wird diese Funktion angesprochen. Und okay, das war es eigentlich, Station-Mode. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ich habe gesagt, das Ziel wird erkannt durch die MAC-Adresse oder wird definiert durch die MAC-Adresse des Empfängers. Jeder ESP hat eine eindeutige MAC-Adresse. Also bevor man da anfängt, was zu machen, müsste man also von dem Empfängerchip, den man da benutzt, immer die MAC-Adresse sich aufschreiben und im Sender reinschreiben. Kann man natürlich auch umgekehrt machen. Ich kann natürlich sagen, ich benutze jetzt da so eine Kruste MAC-Adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis BC und setze die beim Empfänger. Ja, und dann kann ich auch ohne weiteres den Chip austauschen, gleiche Firmware wieder rauf und ändern. dann kriegt er im Lauf die gleiche MAC-Adresse und dann funktioniert das Ding wieder. Okay, den Kanal, wo man senden, auf dem man was empfangen will, ESP Now init wieder initialisieren. Die Rolle, diesmal ist es der Empfänger, ESP Now Root Slave. Und ja, und diese Funktion dort setzen. Ja, und dann loopt man da so rum auf dem Empfänger. Und wenn jetzt Daten reinkommen, dann wird genau diese Funktion hier angesprochen. Und was man damit dann macht, ist ja dem selbst überlassen. Ja, und weiterschicken, weiterverarbeiten, ausgeben, was auch immer. Ungefähr verstanden? Alle nicken? Super. Gut. Jetzt kann man natürlich eine Sache, darf man nicht verschweigen. Ich brauche ein Gateway. Ja, also es gibt keine andere Art Hardware außer ESPs, die mit ESP Now zurechtkommen. Also ein Gateway ganz allgemein heißt ja ein Netzknoten, welcher Netzwerke mit unterschiedlichen Übertragungsmedien und Protokollen verbinden. Das ist ja normalerweise die Definition eines Gateways. Ja, und ich brauche jetzt natürlich irgendwas. Ja, um zum Beispiel auf eine SQL-Datenbank zu schreiben, MQTT zu schicken, FTP zu machen, Ort-Anzeigen, whatever, also irgendwas, brauche ich also einen Gateway, der im Prinzip diesen ESP Now, diese Daten, die über ESP Now reinkommen, übersetzt und weiterschickt. Ja? Verstanden? Klar. So, und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Methoden. Die komplizierteste ist gleich die erste. Man kann den Empfänger so definieren oder so implementieren, dass er einmal ESP Now kann und auf der anderen Seite das normale Wi-Fi. Es hat nur einen Haken an die Geschichte. Ich muss ja den Kanal festlegen, auch für ESP Now. So, und die Geschichte ist jetzt, ich muss für Wi-Fi, also für das normale WLAN und für ESP Now den gleichen Kanal benutzen. Und damit verringere ich unter Umständen meine Reichweiten wieder, weil ja da noch ganz andere Leute drauf rumsenden. Ja? Deswegen mit der Geschichte habe ich angefangen, dachte, das ist ja cool, ne? Du hast ja Gateway auf dem gleichen Chip und dann weg gleich mit MQTT. Ja, nix ist. Reichweitenproblem gehabt. Auch mit Antenne doof. Geht, aber doof. Aber wie gesagt, ja, hier diese On-Data-Receive, also die wird angesprungen, wenn was empfangen wird. Vorher wird das ganze ESP-Now-Geraffel gemacht von den anderen Folien. Dann wird das normale Wi-Fi-Geraffel gemacht. Er meldet sich im Prinzip am Access Point ein, bla bla bla. Mit dem gleichen Kanal allerdings. Und wir initialisieren noch den MQTT-Client. Und jedes Mal, wenn jetzt im Prinzip Daten empfangen werden, dann publishen wir das zum Broker auf dem gleichen Chip. Geht, aber mit der Einschränkung dieser Kanal, das ist so ein bisschen das Problem bei der Geschichte. Deswegen kann man auch so eine andere Geschichte machen und sagen, ja, okay, dann basteln wir noch irgendwie so ein drittes Gerät dazu und sagen, okay, der Empfänger, ich habe jetzt Serial genommen, man könnte jetzt auch Two-Wire nehmen, SPI, bla bla bla. Der Empfänger kommuniziert mit einer Blackbox, die dann später diese Umsetzung macht über irgendein Protokoll. In dem Fall jetzt für das Beispiel ist es das serielle Protokoll und schickt das im Prinzip weiter. Ja, damit ändert sich im Prinzip hier nur um in dieser, gut, ich muss eine serielle Schnittstelle irgendwo initialisieren, klar. Und dann habe ich wieder meine Callback-Funktion beim Empfang. Pack die Daten irgendwie aus, bereite die auf, von mir aus in einem JSON-Format und schicke sie dann seriell weiter zu irgendeinem Empfänger, der mit seriellen Daten was anfangen kann. Und so könnte dann die Gegenstelle, im Prinzip dieses graue Kästchen aussehen. In dem Fall ist es jetzt ein Raspberry und mal in Python geschrieben. Der empfängt im Prinzip die seriellen Daten, verarbeitet die irgendwie und schickt sie dann zum Beispiel per MQTT weiter. Fragen bis dahin? Zwei? Wo hast du denn das Mikro? Jetzt machen wir doch mal mit Mikro. Wie muss ich anschalten? Wer wollte? Ihr könnt es ja dann weitergeben.
Also meine Frage war, warum hat man Probleme bei den Channel jetzt, dass die Reichweite, weil man ist es ja, wenn es ich bei 2,4 Gigahertz.
Weil auch noch andere rumfunken dabei.
Also hat man aber auch bei Now hat man
ja
trotzdem das.
Ja, aber das fangen die fangen die anderen Schichten ab irgendwie.
Okay.
Also die Schichten aus dem OSI-Modell. Da wird ja dann überprüft, das ist vollständig, wird nochmal eine Rückantwort gegeben, bla bla bla. Und bei ESP Now ist es eben halt nicht so. Da fehlen ja genau diese Schichten. Hm. Und deswegen ist es so.
Hast du mal geguckt, ob man irgendwie an die Signalstärke rankommt vom Sender? Also ob man als Empfänger sehen kann, wie stark das Signal ist, was da jetzt geschickt wurde?
Kann man machen. Gibt es eine Funktion? Oder warte mal, bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Also ich bin der Meinung, ich habe irgendwas mal so testweise mal implementiert, dass man die Stärke, die Feldstärke rauslesen kann. Aber ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer.
Ja. Ich meine, wenn man so rumspielen will, ein Mesh damit bauen will, um das weiter zu transportieren, das ist.
Ja. Okay. Noch eine Frage?
Das war ja bis jetzt nur Punkt zu Punkt. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit auch zu sagen, ich bin jetzt hier Empfänger und nehme alles an, was auf meinem Kanal geschickt wird? Oder gibt es so eine Art Auto-Discovery für neue Knoten, die dazukommen?
Also meinst du einen Broadcast oder irgendwas?
Ja, im Prinzip ein Broadcast oder mehrere Sender, wobei der Empfänger nicht wissen muss, welche Sender es gibt.
Ja, natürlich, das geht. Das war ja hier diese eine Folie mit der Topologie. Mehrere Sender, ein Empfänger. Und in der Callback-Funktion vom Empfänger gibt es die MAC-Adresse, die übergeben wird. Und das ist die MAC-Adresse des Senders. Damit kann ich identifizieren, von welchem Sender das Ding kam.
Wo kommt denn überhaupt dieses Limit her mit den 20?
Ich habe mir da kannst du mal eine Liter, also hinten kommt dann nochmal der kluge Spruch, jeder kann selber mal ein bisschen rumgoogeln. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, wo ich es gefunden habe, wenigstens den Aufbau der Daten, der Bits und Bytes. Und daraus sieht man, dass diese 250, also wie gesagt, es ist relativ schwer, es ist ein proprietäres Protokoll, die lassen sich nicht so einfach in die Karten gucken, was da passiert, aber ich habe, wie gesagt, so ein Bild gefunden, wo es auch diesen Header und diesen Nachspann gab und da drin sind die Daten und da ist das Limit. Ob es jetzt ein Limit ist, was durch die Bibliothek zustande kommt oder ob es ein Hardware-Limit ist oder ob es eins von irgendwas zusammen sein könnte, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Gut, okay. Gateway hat man abgehandelt, so ein bisschen noch mal ein bisschen zur Verschlüsselung. Man kann sehr wohl verschlüsseln. Da ist das Verschlüsselungsverfahren aufgezeichnet, AES 128. Damit kann man Verschlüsselung und Integrität gewährleisten. Der Schlüsselaustausch erfolgt während des Peering-Prozesses, also wo die beiden sich verbinden, dann tauschen sie auch die Schlüssel aus. Und die entsprechenden Algorithmen dafür sind in den Expressive-Bibliotheken enthalten, in die man natürlich wieder nicht reingucken kann, leider. Ja. Gut, wie man das macht, ich habe mir jetzt das Beispiel gespart, für mein Sensormodul war es auch vollkommen uninteressant, ob die Daten verschlüsselt sind oder nicht. Ich habe da mal zwei Adressen aufgezeigt, wo man ein bisschen nachlesen kann, wie das funktioniert. Genau. Jo, so sieht im Prinzip, also ich habe es bis jetzt nur als Testaufbau. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das in Hardware zu gießen. Das ist im Prinzip, also was heißt in Hardware, das vernünftig auszubauen und das nicht auf diesem Brettboard zu haben und das dann auch wirklich wieder nach hinten an meinen Schuppen zu hängen. Hier sieht man im Prinzip das Sensormodul, hier sind die ganzen Sensoren, Lichtsensor, mehrere Temperatursensoren, mehrere Luftfeuchtigkeitssensoren, mehrere Luftdrucksensoren und hier sieht man den ESP. Das ist schon ein ESP, der mit einer externen Antenne arbeitet, genau aus den Geschichten mit der Reichweite und der Empfänger ist dieses unscheinbare Ding hier, auch wieder mit einer Antenne ausgerüstet Und das ist im Prinzip ein Raspberry und die serielle Schnittstelle, die vier Drähte dort. Drei. Weil er mit anderen Spannungen arbeitet. Genau. So, ja, genau. Also so muss man sich zurzeit meinen Testaufbau vorstellen. Wenn mal wieder lange Abende sind, dann werde ich zumindest das Ding mal wieder outdoor-tauglich machen und ersetzen. So, jetzt die Erkenntnisse daraus. Oder was habe ich gemessen? Ich habe es dann relativ schnell aufgegeben zu messen, weil ich habe zuerst natürlich erstmal die Laufzeit von dieser Firmware, also von dieser vollständigen Firmware, von dem Sensormodul und dem Sendemodul gemessen und war total erschrocken, dass da ungefähr 170 Millisekunden rauskam. Ja. Ich habe dann auch die Points noch gesetzt und habe gesagt, naja, okay, das ist jetzt Sensorinitialisierung, das ist Sensormessen und das ist Senden. Eine Millisekunde. Senden. Dann sind die 250 Daten beim Empfänger gewesen. Ja? Ja, aber ich war trotzdem erschrocken. Ja, also ich war es ja gewohnt an 1,2 Sekunden, ja, okay, accessbar, bla bla bla. Trotzdem war ich erschrocken. Ja klar, natürlich, wenn man dann drüber nachdenkt, ein Megabit pro Sekunde, eine Millisekunde, also wahrscheinlich auch noch weniger, weil das war meine Auflösung gewesen. So, und dann habe ich es mir natürlich irgendwo gespart, den Strom zu messen. Was soll das? Ja, den Stromverbrauch des Sensors oder der Sensorgeschichte, den kann ich nicht ändern, ist ja fest, hatten wir ja schon gesagt. Und das Senden, was soll ich denn da jetzt noch? Eine Millisekunde, das kann man nicht mehr optimieren. Ne? Und genau, deswegen habe ich mir auch diese Strommessung gespart. Und wo ist das Mikro?
Aber ich frage mich, ob eben, weil vorhin hast du diese extrem lange Wartezeit drin, wo du nicht rausgefunden hast oder niemand rausgefunden hat, was das genau ist, was vermutlich ein Fehler der Firmware ist.
Muss ja kein Fehler sein, kann ja irgendwas Sinnvolles sein, was ich nicht weiß.
Möglich, aber es klingt so, als hätten sie den Wi-Fi-Standard nicht verändert.
Ja, vielleicht ist es ja auch aus irgendeiner anderen Schicht heraus gewesen, diese 900 Millisekunden. Ja. Keine Ahnung, ich kann es ja wirklich nicht sagen. Also die setzen ja wirklich dieser zweiten Schicht auf und dort läuft das ganze Geschichte ab.
Weil du hast ja auf den darüberliegenden Schichten hast du ja nicht viel gemacht. Du hast ja KDHCP, du hast KDNS, du hast KDLS, du hast natürlich hast du das MQTT, was vielleicht die falsche Wahl in diesem Fall war, weil du da ein TCP-Handshake drinnen hast und dann noch die Datenübertragung und hast du natürlich noch den Abbau. Also das wäre jetzt, hätte ich jetzt nicht gemacht, ich hätte überhaupt gar nicht mit WLAN überhaupt angefangen, to begin with, gell? Weil da hätte es gibt bessere Kommunikationstechnologien, die nicht proprietär sind, hätte ich 1500 vorgenommen zum Beispiel, oder hätte LoRaWAN, oder hätte vielleicht sogar während die Cellular-Richtung wandert, da kannst du auch bessere Leistungen hinkriegen.
Ich hatte aber, also ich wollte mir Zigbee-Gedönse noch anschaffen und Bluetooth auch nicht. Da hätte ich mir wieder neue Hardware anschaffen müssen. Gut, ich habe ein Zigbee-Netzwerk zu Hause. Okay, aber auch da komme ich nicht so richtig ran. Zigbee selber zu programmieren ist auch so eine Geschichte. Und LoRaWAN, ja, da hätte ich auch wieder dieses Gedönse gehabt mit Gateway, hast du nicht gesehen, bla bla bla.
Aber jetzt hast du auch ein Gateway. Hm? Du hast jetzt dir auch ein Gateway eingekauft.
Ja, aber das ist ein ganz einfaches Gateway.
Ja, Gateway.
Es ist nur einfach nur so ein Chip und
ja, es ist,
ja, klar, hätte ich noch 100 andere Wege gehen können, aber die Geschichte hat mich einfach mal interessiert. Ich muss auch ehrlich sein, ich bin auch auf die Idee gekommen, ich habe mir irgendwann zum Winter mal so ein Elektromagazin gekauft, das war so eine Jubiläumsausgabe, die haben sie eine Kooperation mit Expressive gemacht und da war ein interessanter Artikel über ESP Now drin gewesen und da kam ich dann auf die Idee, jetzt musst du das mal ausprobieren. Also das war eigentlich der Grund der Geschichte gewesen und ich bin über das Ergebnis mit relativ geringen Hardware. Die Hardware hatte ich ja schon da gehabt, so eine Ergebnisse zu erzielen.
Ich wollte nur fragen, ich habe schon selber jetzt ein eigenes Projekt mit ESP32, was auch was mit Wi-Fi zu tun hat, wo es auch wirklich um extrem Stromsparen geht. Und da ist mir aufgefallen, dass der alleine der Aufbau vom Wi-Fi, also nicht das Connection, sondern wirklich, dass man den Prozessor hoch, sozusagen, dass man den Teil für Wi-Fi anmacht etc., dass der schon und auch das wieder runterfahren des Wi-Fi-Teils, also dass man es wieder deaktiviert, sehr, sehr viel Energie verbraucht. Und das ist jetzt bei Wi-Fi, also bei dem Wi-Fi SP Now nicht der Fall. Also da ist in dieser Millisekunde mit enthalten.
Also hier, du meinst diesen Teil hier. Also das ist jetzt von dem anderen Modul mit dem echten Wi-Fi. Das ist der Zustand beim Einschalten. Hm. Dann versucht er, glaube ich, diesen WLAN-Chip hochzufahren. Ich schalte ihn aber sofort aus. Und dann braucht er schon mal extrem viel Strom. Also das ist hier auch schon weggekürzt durch die Auflösung. Kann ich nur bestätigen. Ja, klar.
Also ich habe wirklich in meinem Code so kurz bevor ich sende, das hochgefahren. Ja.
Ich kann das ein bisschen demystifizieren. Wir verwechseln da ein bisschen was. Und man muss bedenken, dass wir einfach nur den Sender und Empfänger des Wi-Fi-Chips nehmen, um da obendrauf einen neuen Funkstandard zu etablieren, den man dann bitten kann, nur zu einem bestimmten Zeitpunkt zu senden und dem anderen bitten kann, bitte höre permanent. Und dieses Lauschen in die Frequenz ist eigentlich das, was super stromintensiv ist. Und wir können den Sender jetzt überzeugen, bitte sende einfach nur punktuell. Das heißt, es gibt einmal kurz Sendeleistung auf den Sender und der andere hört an dem permanenten Strom und kann diese Nachricht entgegennehmen. Und wenn wir das eben vergleichen mit WLAN ist so konzipiert, dass sich der Client regelmäßig beim Access Point melden muss. Das heißt, der muss permanent hören, der muss permanent senden. Da sind riesige Welten zwischen.
Bei meinem Projekt ging es tatsächlich noch nicht mal darum, man hat sich mit nichts verbunden, es ging trotzdem mit WLAN. Also und jetzt weiter drauf, also man hat mit sich nicht verbunden, trotzdem musste ich aus gewissen Gründen Wi-Fi trotzdem kurz anmachen. Und selbst dieses Anmachen, um sozusagen kurz, niemand wurde verbunden etc., aber um das zu machen, selbst das hat schon, der Hochfahrenprozess an sich und die Dauer hat schon immer sehr viel Energie. Und auch das Runterfahren war buggy. Also man kann sagen, das
stürzt ab. Aber das spielt sich, das, was du gerade gesagt hast, das spielt sich alles in diesen Schichten ab.
Nein.
Da oben
und hat nichts mit den oberen Schichten zu tun. Es ist alles an Wi-Fi-Implementierung. Es gibt sehr viele verschiedene Versionen von Wi-Fi-Spezifikationen. Denkt an diese AB und N und was alles. Und zusätzlich gibt es da sehr viele Parameter, die gesetzt werden und die hängen davon ab, wie der Treiber implementiert ist. Also da kann man extrem viele Performance-Unterschiede rauskriegen. Es gibt da Leute, selbst auch damit zu tun gehabt, die den Treiber wirklich ersetzen und dieses ganze Mac-Protokoll sozusagen austauschen. Und dann hat man natürlich zum Beispiel für Fabriksteuerung in Fabriken extreme Performance-Vorteile und natürlich viel geringeren, dann relativ gesehen an Strom, geringeren Stromverbrauch. Aber das ist natürlich halt immer, das sind immer Trade-offs, nicht? Ist es halt nicht mehr von der Stange. Sozusagen. Und man muss halt die Möglichkeiten haben, diese Änderungen durchzuführen, was bei manchen Chips geht und bei manchen nicht.
Okay. Gut. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Nochmal Pro und Contra nochmal. ESP Now Pro, klar, geringer Stromverbrauch, geringe Latenzen. Ich brauche keinen Router, also es ist ja ein Peer-to-Peer, also einfache Einrichtung. Ich muss mich da nicht mit irgendwelchen Router rumschlagen oder irgendwas. Flexibel, lässt sich drüber streiten. Und Contra ist natürlich diese beschränkte Datenmenge. Wobei ich aber Projekte gesehen habe, da hat, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in dem gleichen Elektromagazin war oder in einem anderen, da hat jemand eine Wechselsprecheinrichtung mit ESP Now aufgebaut. Leider war die Firmware dazu, also war nur die Hardware und es wurde erklärt, wie, aber die Firmware hätte ich gerne dazu gesehen. Dann hätte ich mich beim Elektor irgendwo anmelden müssen, glaube ich, um die Quellcodes zu sehen. Aber tatsächlich hatte dort jemand ein Funkgerät, ne? so ein Spielzeugfunkgerät, wo man reinsprechen kann. Der Empfänger empfängt das und dann schaltet er um und dann kann man was zurücksprechen. Keine Ahnung, wie er die Sprachkomprimierung dort gemacht wurde. Aber das wurde auf Basis von ESP Now gemacht. Und klar, Paarungsprozess über die MAC-Adresse kann Vor- und Nachteil sein. Also ich sage es mal als Kontra, ich bin festgelegt auf die MAC-Adresse, ich bin auch festgelegt auf die Anzahl der Peers, die ich in meinem Netz habe und auch diese beschränkte Reichweite. Das sehe ich auch schon ein bisschen als Nachteil an oder als Kontra, kommt eben halt auf den Anwendungsfall an. Wo kann man das Zeug überall einsetzen? Heimautomation, Sensornetzwerke, irgendwelche lustigen Geräte, die man an der Kleidung trägt oder irgendwas und Spielzeug, Fernsteuerung, irgendwas. Dafür ist das alles brauchbar. Okay, hier nochmal ein paar weiterführende Informationen, auch nochmal zu den Evolutionsstufen, ich habe keine Ahnung, warum ich immer das A mit reinbaue, Evolutionsstufen von meinen Sensormodulen. Es gibt auch zu jeder Stufe gibt es auch ein Git-Repository oder Unterzweige da, kann man sich gerne mal angucken, wenn man möchte. Oder es gab auch schon mal Vorträge darüber. Der eine ist aus 2014. Und genau, wer Lust hat, in den Archiven findet man das. Gut, wir haben jetzt schon ganz viele Fragen. Hat noch jemand beantwortet? Hat jemand noch eine Frage? Haben wir noch die Zeit dazu? Zwei Fragen sehe ich. Solange wir nicht abgewürgt werden, können wir das gerne, glaube ich, noch machen.
Ich wollte nur fragen, ob probiert worden ist, mit dem ESP auch runtertakten. Also dass man jetzt, ich glaube, beim ESP ist ab 80 MHz kann man noch runtermachen, dass da das Wi-Fi noch funktioniert. Ob das schon ausprobiert worden ist wegen Energiesparen und statt die Arduino-Library für Wi-Fi zu verwenden, die direkte ESP-Expressive-Library zu verwenden, weil ich habe gemerkt, da hat man ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten, so in dem Fall beim Wi-Fi. Ich weiß nicht, ob es bei Now sogar auch noch ist, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen.
Also die zweite Frage, ich bin zu voll, mir die Compiler-Umgebung zu bauen, also das Cross-Compiling aufzubauen. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Deswegen benutze ich lieber Python, MicroPython oder Arduino oder Lua. Das ist so meine Hürde, die ich dabei habe. Deswegen habe ich noch nicht mit den originalen Bibliotheken, auch mit anderen Projekten nicht gemacht. Und zu der ersten Frage, ja, du kannst runtertakten, dann verbrauchst du auch weniger Strom, das ist richtig. Also das läuft dann trotzdem noch.
Die Graphen waren wirklich da mit diesem schon mal runtertakten, ja, etc.
Alles. Ja, ich glaube sogar auf 40 MHz bin ich sogar runtergetaktet, ich weiß gar nicht. Ja, da will ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer nehmen. Ich glaube, ja, du hast recht, wenn man Wi-Fi macht, dann muss man 80 MHz haben, aber so ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber ich habe schon runtergetaktet, ja. Okay, da hinten war noch eine, oder willst du? Dann hinten noch eine Frage.
Dankeschön. Ja, meine Frage war, du hattest jetzt für den Empfänger und das Gateway zwei verschiedene Komponenten genommen. Würde ich natürlich gerne sparen. Also, dass es nicht drei Geräte sind, sondern zwei. Jetzt weiß ich, ESP32 gibt es noch mit Ethernet. Das heißt, man könnte dann sagen, einmal WLAN empfangen und dann Ethernet raus. Was ich jetzt gerade überlegt habe, wenn man jetzt angenommen alle 5 Minuten nur einen Datensatz kriegt, ob es da Einschränkungen in der Firmware gibt oder in der Hardware vielleicht sogar, ob man den Modus umschalten kann. Ich empfange was, speichere das, gehe aus dem Modus raus, baue eine ganz normale Verbindung vom Empfänger zu meinem WLAN-Access Point ab, darf ja ruhig auch 3 Minuten dauern, übertrage die Daten, baue die Verbindung wieder ab, gehe wieder in den Empfangsmodus und nach 5 Minuten kommt der nächste Datensatz. Das schon mal irgendwie in Betracht gezogen, könnte das prinzipiell funktionieren?
Probiert habe ich es noch nicht. Cool, ja, stimmt, diese Anmerkung, ESP-Chips mit Ethernet würde dann dieses Geraffel mit Seriell und irgendwas ersparen und auch über den gleichen Kanal.
Gibt es auch mit PoE?
Also das geht mit Sicherheit und das andere habe ich noch nicht ausprobiert.
Okay, danke.
Zu dem anderen, wenn man jetzt mehrere Sender hat und die irgendwann out of sync sind und die 5-Minuten-Intervalle nicht mehr so ganz übereinstimmen, ich glaube, dann läuft man da auch ein Problem. Also mit einem Sender sollte das klappen, aber irgendwann nicht mehr, wenn man dann switcht auf WLAN, auf den Access Point. Und dann
ja, das ist, glaube ich, auch eins der Probleme dabei in der Geschichte.
Meine Frage ist noch, wie viel Energieverbrauch, wenn ich das jetzt bidirektional habe? Sprich, wenn ich jetzt der Sender, der normalerweise nur sendet, sondern auch empfängt, habe ich dann einen trotzdem geringeren Energieverbrauch, weil ich muss ja dann irgendwie so Zeiten, um genau dieses Problem einzufangen, was ist, ich statt diese eine Sekunde, wo ich nur empfange, 3 Sekunden, damit ich diese, wo ich eventuell diese Asynchronität habe.
Du kannst den Sender dazu bringen, dass er dem Sender praktisch dem Empfänger einmal sagt, wann er das nächste Mal hört. Dass du den dann kurz ins Hören schaltest und dann soll der Empfänger praktisch einmal dem mitteilen, ob er out of sync ist, wie weit er out of sync ist, dass er sich wieder resynchronisiert. Das wäre eine Möglichkeit.
Ist das genannte ein Feature von ESP Now oder ist es eine gedankliche Weiterentwicklung, weil wir kommen dann schon langsam bei LoRa an. Bei LoRa nutzt man Zeitslots, also man kann sich auch einfach ein Protokoll suchen, was Zeitslot-basiert ist, um dort genau diese Problematik zu lösen, dass der Client oder dass der Partner weiß, in welchen Slot er zu senden darf und dann auch der Gegenüber weiß, wann er hören sollte oder immer hört. Und das lässt sich mit dem angemessenen Protokoll wieder lösen. Ich würde versuchen, das zu umschiffen, wenn das nicht schon irgendwie gegeben ist.
Ja, ich wollte nur fragen, wird auch schon die Zeit gemessen, wie viel Energieverbrauch, wenn er nur auf Empfang hört?
Nö.
Okay.
Die Gegenstelle hängt an der Steckdose.
Nee, ich meine jetzt,
wenn und deswegen heißt er nie betrachtet.
Nee, ich meine jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, die Wetterstation soll auch mal, jetzt irgendwas, keine Ahnung, das ist jetzt hier in dem Fall eher nicht, aber falls die mal auch mal was empfangen soll.
Ja, klar, Lichtern oder was im Schuppen.
Ja, sowas.
Ja, nee, hast ja recht, aber genau. Habe ich aus dem Grund noch nicht betrachtet, weil ich habe ja nur zurzeit mein Problem mit dem Sensormodul.
Okay.
Und der Empfänger, ja, wäre mal eine interessante Geschichte, wie viel der Strom verbraucht bei bestimmten Punkten. Aber den Antrieb hatte ich dazu noch nicht gehabt, weil der hängt bei mir an der Steckdose. Deswegen ist es egal, erstmal. Aber und an einem ruhigen Abend wäre es mal eine interessante Geschichte, mal zu gucken, was der Empfänger da überhaupt strommäßig macht.
Und zweite Frage ist, ich habe jetzt selber schon den ESP auf Stromverbrauch bei mir gemessen, mit ein bisschen Hilfe. Und da ist mir aufgefallen, wenn man das jetzt über den LDO macht, also dann hat man so irgendwie 50%, 60% Energieverbrauch, sozusagen, die der ESP nicht selber verbraucht, sondern die Stromumwandlung, wenn man jetzt zum Beispiel USB etc. anhat, wird das auch mit berücksichtigt? Sprich, dass man direkt nicht über die 3,3 Volt gemessen hat?
Ach, Mist, hier ist noch das falsche Modul drin. Der hat hier noch den USB-Konverter. Ich habe mir aber, also der jetzt, okay, das ist jetzt schon einen Monat alt. Ich habe Module, wo das Zeug weg ist. Das ganze USB-Gedönse.
Sprich, dann wirklich mit 3,3 und.
Und mit einem seriellen TTL-Adapter.
Und dann dahinter, also sprich, die Umwandlung. Da hat man natürlich noch die anderen Teile, die man noch trotzdem auf das Board hat, die dann trotzdem mit verbrauchen.
Ja, aber. Der größte Stromverbrauch ist ja sich schon mal der Stromwandler an sich. Der verbraucht ja schon mal ein bisschen Strom und dann auch der FTDI-Chip, also der USB-TTL-Umsetzer, der hier noch drauf ist. Das ist ja der hier, glaube ich. Und wie gesagt, ich habe ein Modul, wo das alles schon weg ist.
Okay.
Die Leuchtdiode müsste ich noch töten oder wegknipsen. Keine Ahnung, warum die Leute immer Leuchtdioden auf so ein Brettboard darauf knallen.
Erstmal eine Anmerkung zu dem Audio. Du kriegst mit einem Megabit komfortabel CD-Qualität unkomprimiert gesendet. Brauchst für Sprache aber natürlich auch weniger nur. Ich würde gerne nochmal auf dieses 20-Geräte-Limit. Ist das gleichzeitige Geräte oder kommen auch mehr Geräte, die dann irgendwie, wo jede Stunde nur einmal kommt, zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt?
Ich habe so verstanden, gleichzeitig. Was man aber vielleicht auch erstmal nachprüfen müsste oder nochmal genauer nachlesen müsste. Weil das wäre dann wieder so eine Geschichte, die im Protokoll irgendwo verortet ist, dass der Empfänger oder der Sender nur 20 Adressen irgendwie verwalten kann. Also das müsste man mal ausprobieren, muss ich ehrlich sein. Also ich würde erstmal davon ausgehen, gleichzeitig, aber ich lege da auch dafür nicht meine Hand ins Feuer. Müsste man wirklich mal ausprobieren.
Danke.
Gut, ich denke mal, wir sind 10 Minuten drüber. Wenn keine Fragen sind, dann wünsche ich euch allen einen guten Nachhauseweg. Danke.